Die Kinder vom Leserhof, Kapitel 10. Alte Freunde und neues Leben. Der Frühling war wieder da. Überall keimte und sproßte es an allen Hecken und Bäumen. Das Gras sah so frisch, grün und herrlich aus, dass Steffeli, sein Schulränzchen auf dem Rücken durch die Wiesen wandernd, es nicht genug betrachten konnte. Da und dort glänzten die goldenen Glitzerchen durch die Halme und rote Margeritchen nickten lustig hin und her. Steffeli war auf dem Heimweg vom letzten Schultag der ganzen Schulzeit bis wieder zum Winter. Wie war doch im vorigen Jahr dieser Tag so schön gewesen, als es am Abend an Vinzis Seite so durch die Wiesen heimgewandert war und sie beide alles besprochen hatten, was nun kommen würde. Es musste sich am Wiesenrand hinsetzen und laut aufseufzen. Aber beim Seufzen konnte Steffeli nicht lange verharren. Auch fiel ihm eben ein, dass die Erdbeeren an der Ecke hinter der Scheune schon vorgestern halb reif waren. Es musste doch nachsehen, wie sie jetzt aussahen. Schnell sprang es auf und lief eiligst dem Hause zu. Rasch wollte es sich seine Bücherlast entledigen und dann nach den Beeren rennen. Aber nachdem es hastig die Stubentür aufgerissen hatte, blieb es vor Überraschung unbeweglich auf der Schwelle stehen. Drinnen saß der Mutter gegenüber ein unbekannter Mann und sprach ganz vertraulich mit ihr, und neben ihm saß ein Junge, gerade so groß wie der Vinzi, der redete lebhaft mit. Die Mutter machte ein so vergnügtes Gesicht wie lange nicht mehr, und alle Augenblicke wurde von den zweien Vinzis Name genannt. »Das ist wohl das Töchterchen«, sagte jetzt der Mann, nach der Tür blickend. »Komm nur heran, Steffeli, es ist niemand Fremdes. Ich bin Vetter Lorenz, und das ist Jos, Vinzis guter Freund.« Nun kam Steffeli mit großer Freude heran, die beiden zu begrüßen, die Vinzi so lieb waren und ihr so sehr erwünscht erschienen in dieser Zeit der unerhörten Verlassenheit, in der es nach seinem Gefühl sich befand. Es schüttelte auch Vetter Lorenz, der es mit so freundlichen Augen anschaute, eine ganze Weile lang die Hand in seiner Freude und dann auch Jos, der ihm die ganze Zeit lustig zugelächelt hatte. Jetzt kehrte sich Steffeli noch einmal zum Vetter um und sagte angelegentlich, »Nicht wahr, Vetter Lorenz, Jos bleibt nun bei uns, gerade so lange, wie Vinzi bei euch war, den ganzen Sommer?« Der Vetter lachte. »Das ist wahrlich ein rechter Willkommen, wenn man gleich für den ganzen Sommer empfangen wird. Wir wollen einmal mit deinem Vater reden und sehen, was er meint. Und weißt du, zuerst würde ich jetzt Jos ein wenig mit hinausnehmen, damit du sehen kannst, wie ihr etwa miteinander auskommt.« Das ließ Steffeli nicht zweimal sagen. Sogleich nahm es den jungen Vetter bei der Hand und zog ihn in großer Freude mit sich fort. Nun sollte er auch gleich alles sehen und kennenlernen, was da war in Stall und Scheune, im Garten und im Hühnerhof, dass es so werde, wie wenn Vinzi wieder daheim wäre und es wieder alles mit ihm teilen könnte. Unterdessen war auch Vinzenz Leser von der Arbeit heimgekehrt, in seine Stube eingetreten und hatte mit Verwunderung und sichtlicher Freude seinen Gast begrüßt. In der unbefriedigten Stimmung, die ihn mehr und mehr bedrückte, war der froh gestimmte, immer zufriedene Vetter Lorenz ihm eine erwünschte Erscheinung. Jos ging stracks auf den Vetter Vinzenz zu, um ihn zu begrüßen, und dieser schaute mit einer Mischung von Leid und Wohlgefallen in das offene Gesicht des Jungen, dem Kraft und Gesundheit und die helle Lebensfreude aus den Augen lachten. Nun kam die Mutter herein und brachte vom Besten auf den Tisch, was Küche und Keller liefern konnte. Denn diese Gäste zu bewirten, die ihrem Vinzi so viel Freundlichkeit erzeigt hatten, war ihr eine ganz besondere Freude. »Ihr bleibt nun doch ein paar Tage bei uns, Vetter«, sagte sie, wie sie ihm nun am Tisch gegenüber saß und dafür sorgte, dass auf seinen Teller und auch auf den von Jos immer wieder ein paar Stücke von dem frischen, rosenroten Schinken und die schönsten Blätter von ihrem goldgrünen Gartensalat kamen. »Und den Jos lasst ihr uns dann wohl für ein paar Wochen?« »Ja, Base Stefane, ihr macht's einem nicht schwer, dass man gerne da bliebe«, erwiderte der Vetter. Ich bin mit Absicht an einem Samstag gekommen, dass ich morgen einen schönen Sonntag habe. Denn da bleib ich gern bei euch, wenn's euch recht ist. Am Montag kehre ich heim, das muss sein. Wie er es mit dem Buben haben will, kann der Vetter Vinzenz sagen. Ich überlasse es ihm. Das hat Zeit, sagte dieser gemächlich. Wir machen morgen einen Gang durch die Felder. Da kann dann manches Wort geredet werden. Früh am folgenden Nachmittag wanderten die zwei Männer durch die blühenden Wiesen und Felder, die zu Vinzenz Lesers Gut gehörten. Frau Stephane hatte mit den Kindern den Weg nach der sonnigen Halde eingeschlagen, wo die ersten Erdbeeren reiften. Als der Abend zu Ende war und er von Steffeli Abschied nehmen wollte, weil er am Morgen so früh fort müsse, dass es noch tief im Schlafe liegen werde, da gab Steffeli wohl die Hand, aber es wollte nicht Abschied nehmen. Am Morgen, lange bevor die Sonne kam, stand es auch schon unter der Tür und schaute lachend dem Vetter entgegen, als er herunterkam. Es hatte den freundlichen Vetter so lieb gewonnen, dass es ihn auch zu allerletzt noch sehen wollte. Drinnen hatte die Mutter schon einen dampfenden Kaffee auf den Tisch gestellt und eine feste Stärkung zur Reise. Nach vielen herzlichen Händedrücken, die er gegeben und wieder empfangen hatte, machte der Vetter sich auf den Weg. Vinzenz wollte bis zur Grenze seines Gutes ihm das Geleite geben, bis zur Gartenecke gingen alle mit. Der Vater kam bald zurück, und da die Mutter an ihren Gemüsebeeten allerlei zu ordnen gefunden hatte, traf er alle drei noch im Garten. Er ging auf Jos zu. Steffeli stand mit großen, erwartungsvollen Augen hinter Jos und lauschte, was nun kommen würde. »Es scheint mir fast, du hast Freude an den Kühen. Willst du die Weide übernehmen, Jos?« fragte der Vater. »Da bist du Herr und Meister den ganzen Tag. Ich lasse dich allein machen, du weißt, was sein muss. Das Kind wird schon mit dir gehen, dass noch eins da ist, wenn's Not tut. Es kennt die Sache nicht übel und weiß Weg und Steg. Ist es dir recht so?« »Oh ja, am allerliebsten von allem«, rief Jos aus, und Steffeli machte einen hohen Freudensprung hinter ihm und stürzte der Mutter nach, die ins Haus eintrat. Denn nun war schnell das Nötige für den Weidetag zu ordnen. Der Vater ging schon mit Jos dem Stalle zu, der Auszug musste gleich stattfinden. Dass es aber so herrlich sein würde, wieder draußen zu sein und hin und her den alten, guten Bekannten nachzurennen und wieder unter dem schattigen Eschenbaum sich abzukühlen, das hatte Steffeli sich selbst nicht mehr vorgestellt. Jos war aber auch in einer solchen Freude über alles, was er sah und was vorging, dass Steffeli davon mitgerissen worden wäre, auch wenn es nicht selbst schon voller Glück und Verlangen hinausgezogen wäre. Nun kam eine Reihe von glücklichen Tagen. Es war eine herrliche Zeit. Steffeli strahlte vor Freude und Wohlbehagen vom Morgen bis zum Abend, und Jos sang und jodelte jeden Tag heller vor innerem Wohlsein. »Jetzt ist es ganz wie, wenn Vinzi wieder da wäre, gell, Mutter? So ist's, seit der Jos da ist«, sagte Steffeli, als es eben im hellen Abendschein, von Sonne und Freude gerötet, bei ihr eintrat, während Jos noch wie gewöhnlich beim Vetter Vinzenz zurückblieb. »Ja«, erwiderte die Mutter, »weil Vinzi nicht bei uns sein kann, so ist mir der Jos am liebsten an seiner Stelle. Jos ist mir wirklich so lieb, als gehörte er zu uns.« Mit herzlichem Dankgefühl nahm Frau Stephane die zunehmende Freude ihres Mannes an dem jungen Vetter wahr, die auch schon eine viel bessere Stimmung in ihm hervorgebracht, als sie seit langem bei ihm bemerkt hatte. Wenn sie am Nachmittag still und ungestört in ihrer Stube saß, dann gingen die Gedanken der Frau Stephane immer denselben Weg. Sie dachte ihren Vinzi und wie es wohl mit ihm kommen werde. Eines Nachmittags ging die Haustür auf und ein ordentliches Getrappel nahte der Stube. Frau Stephane war aufgesprungen und zur Tür gelaufen, die sie rasch öffnete. »Alte Bekannte, Frau Leser, die ein Obdach bei Ihnen suchen«, tönte eine kräftige Männerstimme entgegen. In demselben Augenblick drängte sich eine schmale Hand in die ihrige, dann noch eine und dann sah sie klar. »Oh! Willkommen, Alida, Hugo! Willkommen, Herr Tornau! rief sie in herzlicher Freude aus. »So sind Sie auch wieder in unserem Land?« »Eigentlich noch nicht so ganz«, sagte Herr Tornau, ihren Händedruck kräftig erwidernd. »Nehmen Sie uns auf, dann wohl. Sagen Sie nein, so müssen wir wieder wandern. Vor allem muss ich Ihnen sagen, hier bringe ich Ihnen zwei Kinder, die keine Mutter mehr haben und die beide begehrt haben, zu Ihnen und sonst nirgends hinzugehen.« Jetzt war Frau Stephane schon gewonnen. »Die armen Kinder«, sagte sie für sich, »Herr Tornau, wollen Sie hier bleiben bis gegen Abend, da mein Mann heimkommt, und dann mit ihm über die Sache reden?« »Und was sagt die Frau dazu?«, fragte Herr Tornau. »Diese möchte ja gern den Kindern für eine Zeit ein wenig die Mutter ersetzen, wenn sie es nur könnte«, antwortete Frau Stephane. »Jetzt ist's gut«, rief Herr Tornau ganz befriedigt aus. Herrn Leser wollte er gern abwarten und unterdessen sich mit den Kindern ein wenig unter die schattigen Nussbäume hinsetzen. Vinzenz Leser schaute mit großer Verwunderung auf die Gäste, die unter seinem Nussbaum saßen, als er seinem Hause zuschritt. Aber es blieb ihm nicht lange Zeit zum Staunen. Herr Tornau war ihm schon entgegengekommen und teilte ihm nun in beredter Weise den Grund seines Erscheinens mit. Nachdem Vinzenz Leser reiflich überlegt hatte, was zu tun sei, sagte er, »Reden Sie mit meiner Frau, Herr. Kinderbesorgung ist Ihre Sache.« »Recht von Herzen gern«, erwiderte Herr Tornau und wandte sich Frau Stephane zu. »So wäre alles in Ordnung, nicht wahr? Sie haben mir schon in Ihrem Herzen Ja gesagt.« Damit schüttelte Herr Tornau herzlich ihre Hand, und es war auch so, sie hatte längst beschlossen, die mutterlosen Kinder zu behalten und ihnen alle Liebe zu erweisen, die sie nur empfangen mochten. Nun nahm Herr Tornau rasch Abschied bis zum Herbst, dann wollten sie einander alle fröhlich wiedersehen, so hoffe er zuversichtlich. Eben kamen Jos und Steffeli in fröhlichem Geplauder mit ihrer Herde dem Stalle zu. Hier verschwand Jos wie immer und Steffeli schlenderte dem Hause entgegen. Aber plötzlich verwandelte sich der zögernde Gang in weite Sprünge. Mit Freudengeschrei stürzte Steffeli auf Alida los und auch die beiden Hugo und Alida begrüßten Steffeli mit lauten und anhaltenden Freudenbezeugungen. »Aber wo ist denn der Vinzi?«, fragte Alida, nachdem die Begrüßungen zu Ende gekommen waren. Steffeli berichtete, wie lange er schon fort sei und wann er wieder heimkomme, wisse kein Mensch. Jetzt sah Alida sehr enttäuscht aus und meinte, aber dass der Vinzi nun nicht dabei ist, das macht die Sache ein wenig langweilig. Steffeli versicherte Alida, auf der Wiese sei es niemals langweilig und der Vater habe heute gesagt, nun sei das Wetter gut für lange Zeit, da könnten sie ja jeden Tag draußen sein. So kam es auch. Einen Tag um den anderen konnte die fröhliche Gesellschaft nach der sonnigen Weide ausziehen und Frau Stephane sorgte dafür, dass unter der schattigen Esche täglich ein nahrhaftes Mittagessen eingenommen werden konnte. Alida war in hellem Entzücken über dieses freie, niemals gekannte Weideleben. Am ersten Morgen, als Steffeli nach Abrede Alida in aller Frühe geweckt hatte und nun beide frisch und unternehmend vor der Scheune standen und Jos erwarteten, der die Kühe von den Ketten losmachte, um sie in die Weidefreiheit hinauszutreiben, da war auch Hugo aus seinem Zimmer heruntergekommen, um, wie es der Vater angeordnet hatte, mit auf die Weide zu gehen. Er sah so matt und bleich aus, dass es Frau Stephane wehtat, ihn anzuschauen. Sie hatte ihn gleich liebevoll bei der Hand genommen und in seine Stube zurückgeführt, hier die Kissen seines Bettes wieder zurechtgemacht und ihm gesagt, er müsse noch ein wenig ruhen. Es habe keine Eile für ihn, auf der Weide anzukommen. Sie werde ihn später hinführen, damit er den Weg dann wisse. Denn er brauche nicht so früh schon hinzugehen, auch an den kommenden Tagen nicht. Zum ersten Male, seit er die Mutter verloren, fühlte sich Hugo wieder von einer mütterlichen Hand gehalten und gepflegt, und eine große Liebe zu Frau Stephane erfüllte sein Herz von diesem Tage an. Sie wachte auch wie eine Mutter über ihn, und was sie nur sah, dass sie ihm guttun konnte, das musste für ihn getan sein. So hatte in dieser ersten Zeit der stille Knabe, dem noch ein großes Leid im Herzen lag, täglich manche Stunde allein mit Frau Stephane zugebracht, was eine rechte Wohltat für ihn war. Er hatte ein solches Zutrauen zu ihr gefasst, dass er angefangen hatte, ihr von seiner Mutter zu erzählen, und sie hatte ihm mit solcher Teilnahme zugehört, dass er wieder darauf kam, wenn er mit ihr allein war. Dass ihr warmes Mitgefühl eine große Wohltat für ihn war, konnte man dem Knaben bald ansehen. So kam heute im herrlich leuchtenden Morgensonnenschein Hugo so früh aus seinem Zimmer herunter wie noch nie seit dem ersten Morgen, da er so blass und matt erschienen war. Jetzt sah er schon viel frischer aus, und zur Freude der Frau Stephane begehrte er gleich nach der Weide hinauszugehen, während er sonst immer am liebsten im Hause sitzen blieb, bis sie fand, nun sollte er hinaus und ihn dann immer ein Stück Weges begleitete.